RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.
Da sind wir wieder. Heute nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen des investigativen Journalismus bei RTL. Und zwar mit einem echten Undercover-Profi, Alex Römer von Team Wallraff. Seit über 10 Jahren schon deckt er als Investigativreporter Missstände auf. Egal ob als Paketbote, Pflegekraft oder Burger King-Mitarbeiter. Sein aktueller Einsatz? Kaufland. Und was er und seine Team Wallraff-KollegInnen dort alles erlebt haben, boah, das ist echt alles andere als appetitlich, das kann ich euch sagen. Schimmelige Lebensmittel, Keime im Fleisch, sogar Mäuse im Lager haben sie gefunden. Was treibt ihn an? Wie gefährlich ist so ein Einsatz? Und warum braucht es genau diese Form von Journalismus heute mehr denn je? Das und vieles mehr besprechen wir jetzt in RTL Erleben, dem RTL Deutschland Podcast. Ich bin Diana aus der RTL Kommunikation und jetzt ganz viel Spaß mit unserem Mr. Undercover. Ja, Alex, schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und du bist ja jetzt wirklich schon seit über 15 Jahren als Reporter bei RTL, wenn ich richtig informiert bin, und schon seit 2014 ja. Teil von Team Wallraff.
Genau, 2013 haben wir angefangen mit Team Wallraff zu recherchieren. Genau.
Wahnsinn, also da hast du schon einiges erlebt. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine ganzen Einsätze, die du schon so gemacht hast, was war dein krassestes Undercover-Erlebnis oder auch der krasseste Einsatz für dich persönlich?
Also die, wo ich, also man muss unterscheiden, das, was, sagen wir mal, den größten, ja, man kann schon fast sagen, Hype ausgelöst hat, das war natürlich Burger King, ja, also das war, als das rauskam, dann auch Günter Wallraff das erste Mal bei RTL, ist gerade vom ZDF gekommen. Da haben natürlich alle Medien drauf geguckt und das war ein gigantischer Erfolg und wir konnten auch wirklich sehr, sehr viel bewegen bei Burger King. Das war wirklich so von der Reichweite her, glaube ich, das haben die meisten Menschen mitbekommen hier in Deutschland, diese Berichterstattung. Aber was mir sehr nahe gegangen ist, ich war früher viel in Asien oder auch in Afrika, habe ich ein paar Undercover-Geschichten gemacht. Und das war halt einfach wahnsinnig anstrengend, weil du in Gefahr bist. Ja, also zum Beispiel haben wir in Slums in Indien recherchiert zu illegalen Medikamententests von deutschen Pharmafirmen. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, wie wir dort, also wenn man gesehen hat, wie die Leute wohnen und wie dann wirklich extrem gut monetär dastehende Pharmaunternehmen diese Leute und vor allen Dingen auch Kinder genutzt haben, um neue Medikamente herauszufinden, wie die genau wirken. Und die wussten überhaupt gar nicht, welche Verträge sie da unterschrieben haben. Und viele sind krank geworden. Das ist mir sehr nahe gegangen, ja.
Das heißt, es gibt auch durchaus brenzlige Situationen in so Undercover-Einsätzen.
Definitiv. Hier in Deutschland ist es nicht gefährlich fürs Leben. Da kann man dann erwischt werden, ja. Also, sag mal, bei der Deutschen Wohnen hat irgendwann die Pressesprecherin herausgefunden, wer da tatsächlich bei ihnen arbeitet. Das ist dann unangenehm, das kann man aber lösen, ja, dieses Problem. Wenn einem das, weiß ich nicht, in einem Slum passiert, wenn man da mit korrupten ja, Ärzten hat man da es zu tun gehabt, das kann schon gefährlich werden. Oder teilweise, ich habe eine Geschichte über die Textilindustrie in Bangladesch gemacht und da war es zum Teil so, dass man nicht vor die Tür durfte, weil das Militär wieder das Hotel abgesperrt hat. Und das ist dann schon, ja, da passt man schon sehr genau auf, wenn man in solchen Ländern dann mit einer falschen Legende unterwegs ist, sich als jemand anderes ausgibt, als man ist, auch eine versteckte Kamera trägt. Das kann dann schon gefährlich werden, aber es ist immer gut gegangen. Also Vorbereitung ist alles, dann klappt das eigentlich auch.
Bist du schon mal aufgeflogen?
Während meines Einsatzes nicht, nein. Nein, das nicht. Also danach, ja, weil dann irgendwann mal, kommt drauf an, auch wie lange man drin ist. Wenn man so 1, 2, 3 Wochen undercover ist, das geht dann immer. Ja, in dem Fall bei der Deutschen Wohnen war es, glaube ich, gar nicht so lange. Es ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber da ist es tatsächlich so, die wollten mich noch mal sehen, um den Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Und dann saß da halt die Pressesprecherin und sagte, ah, guten Tag, was machen Sie denn hier? Wenn ich richtig informiert bin, dann sind Sie Alexander Römer von RTL. Konnte ich natürlich auch nicht Nein sagen.
Aber was machst du dann in so einer Situation? Also ich glaube, mir wird da erstmal richtig die Pumpe auch gehen.
Ja, das ist natürlich ein unangenehmes Gespräch, den Leuten zu erklären, dass man Journalist ist, dass man hier recherchiert hat, dass man Hinweise auf Missstände hat. Das finden die natürlich erstmal überhaupt nicht witzig. Und dann geht es halt, da sauber rauszukommen. Ja, man muss da aufpassen, wie man sich genau äußert. Aber als Journalist haben wir die Möglichkeiten, solche Undercover-Einsätze zu machen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, und ja, dann muss man das den Leuten beibringen. Das sind unangenehme Gespräche, aber wir sind dann ganz ruhig, wie erwachsene Menschen, haben wir das besprochen. Und dann sind wir auseinandergegangen und haben danach uns auch nochmal gesehen. Dann haben wir uns nochmal zu einem Interview getroffen. Man muss einfach ruhig und gelassen bleiben und das erklären. Das ist einfach eine, sage ich mal, andere Art zu recherchieren. Und ist auch einfach nur ein Job.
Einfach nur ein Job, das ist gut. Also ich scheint ein sehr anspruchsvoller Job zu sein. Wann hast du denn für dich gemerkt, so, jo, das ist voll mein Ding, investigativer Journalismus?
Also tatsächlich war ich früher bei den Punkt 12 Reportern und mich haben immer, ja, so solche Geschichten auch im Ausland sehr interessiert, weil ich gemerkt habe, da läuft etwas falsch, ja, wenn zum Beispiel deutsche Firmen ihrer Verantwortung im Ausland nicht gerecht werden und es dadurch ja Leid gibt, zum Beispiel wie in der Textilindustrie oder von Pharmaunternehmen oder auch als ich in Afrika unterwegs war und auf den Spuren vom deutschen Elektroschrott. Und dann siehst du halt wirklich diese Auswirkungen, die in diesen Ländern verursacht von uns hier in Deutschland, siehst du das dann, was es da für Missstände gibt. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil oft tun die Firmen alle so, als wenn sie davon gar nichts wissen würden. Das stimmt aber nicht. Sie probieren es, ist ein hartes Wort, aber sie probieren es oft auch einfach zu vertuschen und ihre Verantwortung nicht dafür zu übernehmen. Und da zu recherchieren und das aufzudecken und ihnen zu sagen, hier, guckt mal, was ihr da für Leid verursacht, das war so der Antrieb. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und es ist einfach auch interessant, in diesen Ländern sich diese Situationen anzugucken. Also da war ich einfach immer sehr neugierig und wollte das wissen. Und zudem, so dieses Wühlen, das macht mir Spaß. Also Geschichten herauszufinden, was steckt dahinter. Und das hat mir viel Freude gemacht. Oder macht mir immer noch Freude.
Das ist gut. Wie bist du denn dann zu Team Wallraff gekommen?
Das weiß ich noch. Da war ich mit meiner Familie im Urlaub und kam ein Anruf. 2013 war das irgendwie im Juni. Und da wurde ich angerufen und gefragt, Günther Wallraff kommt zu RTL. Wir wollen da was Neues ausprobieren. Und aufgrund dieser Geschichten, die ich halt auch gemacht hatte, viel im Ausland, auch viel mit versteckter Kamera, habe immer sozusagen falsche Identitäten vorgegeben, ja, ob ich mich in Afrika als Großwildjäger ausgegeben habe oder als Textilhändler in Bangladesch. Da muss man gewisse Vorbereitungen treffen, das ist aufwendig, aber das habe ich halt schon gemacht gehabt und das passte ganz gut zu Team Wallraff. Genau das machen wir hier in Deutschland, hier gucken wir uns die Missstände an. Und dann wurden noch zwei weitere Kolleginnen gefragt, einmal der Thorsten Missler und die Pia Osterhaus. Und so haben wir am Anfang zu dritt die ersten Folgen mit Günther Wallraff produziert.
Was war denn damals nochmal die erste Sendung, die ihr gemacht habt?
Tatsächlich bei mir war es Burger King. Burger King war das, dann zur Security. Und dann waren es auch noch die Pflegeheime. Das ist auch ein Thema, was wir schon sehr oft bei Team Wallraff behandelt haben. Es ist einfach furchtbar. Und es ist einfach auch nur traurig, dass da überhaupt nichts passiert in Deutschland. Wir werden alle alt und werden irgendwann alle in die Situation kommen, in ein Pflegeheim zu gehen. Wahrscheinlich, ja. Und das tut sich da überhaupt nichts. Also es ist wirklich schlimm. Da kriegen wir auch immer noch die meisten Hinweise auf diese Branche.
Das heißt, Zuschauer, die euch kennen, die können an euch schreiben?
Ja, das ist nur so kommen wir, also nicht nur so, aber sehr viel kommen wir so an Hinweise, dass uns Leute kontaktieren und sagen, hey, mir ist das und das aufgefallen. Also nur so. Also das ist das Wichtigste, Informanten zu haben. Ne? Natürlich, manchmal sind das wirklich Leute, die viele Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben und dann sehen hier, ich kann das nicht mehr, ich will da nicht mehr mitmachen, und die wollen dann aussteigen und melden sich bei uns, und dann fangen wir an zu recherchieren, wie viel stimmt das alles, die ganzen Hintergründe, das dauert ja auch lange, also im Schnitt sitzen wir, also Minimum 6 bis 9 Monate sitzen wir an so einer Recherche.
Wahnsinn.
Und dann ergibt sich irgendwann ein Bild, und oft ist es auch so, dass sich dann Leute aus einer Branche oder aus einem Unternehmen mehrere melden. Und dann, das ist schon so ein Indikator, dass du siehst, ah, okay, da läuft im Moment was schief. Die Leute wollen was bewegen oder sie halten es einfach nicht mehr aus. Und dann kommen sie auf unsere Redaktion zu und dann schauen wir uns das natürlich an. Das ist ganz wichtig, also immer her damit.
Euer aktueller Fall, die neue Folge Team Wallraff, dreht sich jetzt um die Supermarktkette Kaufland. Was genau habt ihr da für Missstände dokumentieren können?
Also zusammengefasst, die Mitarbeitenden bei Kaufland haben einfach einen wahnsinnigen Arbeitsdruck. Sie sind eigentlich zu wenige, also gerade wenn es darum geht, Sauberkeit in den Kaufland-Filialen richtig zu haben. Also das sieht man einfach, dass an ganz vielen Stellen kann man so sehen, an Kühlschränken, auf dem Boden, auslaufende Kühltruhen, Schimmel zum Beispiel an irgendwelchen Kühlgeräten, an den Dichtungen. Das kann man schon so sehen, dass einfach da viel, viel schief geht und dass die Leute, die dort arbeiten, das einfach nicht mehr schaffen. Und das war dort so eine Kombination aus Kunden, die sich beschwert haben, und ganz viele Mitarbeitende, die gesagt haben, wir kriegen das ja alles gar nicht mehr hin. Das geht gar nicht mehr. Unser Arbeitspensum ist viel, viel, viel zu hoch. Wir können ja auch nicht mehr für die Lebensmittelsicherheit garantieren. Und dann haben wir uns das halt genauer angeschaut. Was sind das für Gefahren? Und tatsächlich ist es so, dass Schimmel, Mäuse oder halt auch das Umetikettieren von Ware, das abgelaufene Ware weiterhin verkauft wird. Und das war den Mitarbeitenden von Kaufland auch absolut unangenehm, dass sie in diese Situation gebracht werden von ihren Chefs, ja. Und das konnten wir halt dokumentieren, ja. Also auch ganz spannend, wie kann man beweisen, dass halt eine Filiale besonders viele Mäuse haben. Also das war, da haben wir uns lange, wie können wir das beweisen? Wir sehen überall den Dreck und haben die Hinweise der Mitarbeitenden. Es gibt wahnsinnig viele Fotos von Kunden, die angenagte Ware dort gefunden haben. Und dann haben wir geguckt, wie können wir die sozusagen überführen. Dann haben wir einfach mal nachts unter ein Regal eine Kamera gelegt und haben mit einer Infrarotkamera mal 12 Stunden das Mäusetreiben unter den Regalen in der Backabteilung gefilmt. Und dann war uns allen klar, Es waren, glaube ich, über 40 Kontakte hatten wir mit einer Maus. Ich weiß nicht, wir können natürlich nicht sagen, ob es die gleiche war oder die immer wieder gekommen ist. Aber da war, sobald das Licht aus war, war richtig ordentlich was los unter den Regalen. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ne, dass so etwas in einem Laden wie Kaufland passiert. Und da gibt es halt ganz viele Sachen. Also gerade die frische Theke ist bei Kaufland ein Problem, das, was wir dokumentieren konnten, weil halt Ware, die nicht abverkauft wurde, wurde dann einfach, zum Beispiel nehmen wir einen Käse. Der hat irgendwie leicht angefangen zu schimmeln, dann hat man den Schimmel abgeschnitten, hat dann den Käse in Scheiben geschnitten, hat den neu einverpackt und hat dann diese kleinen, schon vorher fertig geschnittenen Käsescheiben in die frische Theke zum Verkauf gelegt, ja, also in der, zum Beispiel dann in den SB-Bereich, ja, damit es schneller geht, dass die Leute halt, dass dieser ehemals verschimmelte Käse halt schnell abverkauft wird.
In die Selbst-
Und das ist halt schon massiv.
In die Selbstbedienung meinst du mit SB, ne? Selbstbedienungstheke,
genau,
ja.
Genau,
okay.
Genau.
Also
genau.
Das ist unvorstellbar einfach, direkt Gänsehaut. Also das, ich frage mich halt auch, wie kann ich denn sicher gehen, auch als Verbraucher beziehungsweise als Käufer dann im Supermarkt, dass ich da ein gutes Käsestück erwische. Oder auch gerade, wenn ich eben an die frische Theke gehe, möchte ich mir ja auch häufiger mal ein bisschen was Besseres gönnen und nicht nur den abgepackten.
Genau, absolut. Ja, also das fand uns alle auch irgendwie in der Redaktion wirklich schockiert, muss man sagen. Weil wenn man denkt, frische Theke, ja, da ist etwas frisch. Nein, man kann sagen, es ist genau das Gegenteil. Da wurden die Sachen, die halt, also ich rede dann hier von der SB-Theke, ja, in der frische Theke wurden erstmal die großen Laibe vom Käse lagen dort, sodass man sich da was abschneiden hätte lassen können. Aber das hat wirklich, das sieht man in dem Film auch eindrucksvoll, das sind 4, 5 verschiedene Käsesorten, wo man wirklich auch als Kunde schon sieht, wie der anfängt zu schimmeln. Und wenn man dann weiß, der wird immer regelmäßig abgeschnitten und wenn das MHD dann auch noch, wie in diesen Fällen natürlich, abgelaufen ist, dann wird er halt einfach in kleine Scheiben geschnitten und kommt in den SB-Bereich, weil er dann schneller abverkauft wird. Das ist einfach Täuschung vom Verbraucher, das geht nicht.
Ja. Du hast die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben schon angesprochen. Wie haben die denn in den Einsätzen dann auf euch gewirkt? Also ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt Verkäuferin da wäre, ich würde das zu Hause ja auch nicht so machen. Wenn mein Käseleib schimmelt, dann kommt es weg, möchte ich nicht mehr essen. Ich möchte es aber auch niemandem anderen andrehen. Ja. Wie sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit umgegangen?
Ja, die waren natürlich betroffen. Die haben gesagt, das müssen wir so machen. Die haben sich auch zum Teil geschämt, ja. Also es sind ja auch viele auf uns zugekommen und haben gesagt, ich will das nicht. Ich erzähle sogar in meiner Bekanntschaft rum, bitte kommt bei mir nicht einkaufen. Ja, also das ist, natürlich finden die das nicht gut. Wer will das haben? Und dann musst du das auch noch mit einem Lächeln verkaufen und nett sein. Hier, gucken Sie mal. Und weißt aber ganz genau selbst, dass jetzt hast du eigentlich einen verschimmelten Käse über die Theke gegeben. Das macht niemandem Spaß. Das ist auch das Schlimme eigentlich, also, weil als Chef kriegt man das ja mit. Und trotzdem wird nichts unternommen. Und das zeigt halt wirklich, was da für ein Druck drauf ist. Ja? Weil das will natürlich keiner machen. Und das haben dort immer auch alle mitbekommen in diesem Bereich. Ja? Und trotzdem wird nichts getan. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt noch bei Kaufland passiert. Ich hoffe, dass das wirklich ein Weckruf war, diese Missstände, die wir da dokumentiert haben. Und etwas passiert und die Kunden dort auch wieder sicher einkaufen gehen können und die Mitarbeitenden, ja, wieder vernünftige Jobs bekommen, dass sie sich auch um den Kunden kümmern können und auch um die Lebensmittelsicherheit.
Was erwartest du denn jetzt von Kaufland oder auch von anderen wie Politik oder Aufsichtsbehörden?
Na, es muss halt eindeutig, kann nicht sein, dass ein Chef sagt, hier, das wird abverkauft, auch wenn es nicht mehr gut ist. Das geht nicht. Da ist einfach die Gefahr zu groß. Ja? Und von der Politik beziehungsweise von den Behörden muss man halt einfach sehen, dass zum Beispiel in dem Fall dort ermittelt bereits das Veterinäramt, ja. Aber eigentlich müsste man den Kaufland dicht machen, ja. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert noch, ob der wirklich dicht gemacht wird und dann wirklich durchsaniert wird. Kaufland hat uns geschrieben, dass dort auch saniert werden soll, aber unsere Recherche beginnt im vergangenen Sommer mit den Mäusen und es ist immer noch nicht saniert. Also da sieht man, wie viel Zeit da ins Land geht und in der Zeit wurden halt einfach Kunden auch gefährdet. Ja, muss man einfach so sehen, wenn man sieht, wie viele Mäuse da unterwegs waren.
Wie stellt ihr denn in euren Einsätzen und für die Sendung sicher, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern wirklich ein systemischer Missstand vorhanden ist, ein Systemversagen?
Das ist eigentlich relativ einfach. Man muss halt mit Leuten sprechen, die sich extrem gut auskennen in dieser Branche. Ob es ein Kühlschrankhersteller ist wegen schimmelnder Dichtungen oder ob es mit der Verbraucherzentrale die Expertin für Lebensmittel ist oder mit einem ehemaligen Lebensmittelkontrolleur oder einem Rechtsanwalt in puncto Arbeitsrecht. Ja, also da muss man halt sich mit ganz, ganz vielen Menschen unterhalten und dann bekommt man ein Gesamtbild, ja. Und das ist auch sehr wichtig, dass man so ein wirklich vollkommenes Bild hat, weil diese Anschuldigungen, ne, die wir jetzt nun auch ans Tageslicht bringen, ja, das ist natürlich auch für das Unternehmen ein herber Schlag. Aber wieso konnte es so weit kommen? Ne? Das ist halt die große Frage. Wieso konnten die eigenen Mitarbeitenden nicht dafür sorgen, dass die Chefs auf sie hören und ihnen sagen, hey, hier läuft etwas schief, wir wollen das nicht, wir wollen nicht schimmligen Käse verkaufen, ja.
Und dafür bist du ja auch quer durch Deutschland gereist. Also du hast jetzt diesmal so viele Filialen abgeklappert für diese Recherche. Was war für dich das Schockierendste?
Ehrlicherweise, dass es wirklich so ein systemisches Versagen ist. Also wir haben uns, meine Kolleginnen und ich, wir haben uns insgesamt 50 Filialen angeschaut und haben uns sozusagen Parameter überlegt, wie wir uns diese Verkaufsflächen angucken wollen. Das waren unter anderem die Kühlschränke, die frische Theken, die Backabteilung, dann auch gerade bei der Kühlung, wie sieht das aus, laufen die Kühlschränke aus, sind die beschlagen, gibt es da viel Schimmel in den Dichtungen, wie frisch sieht die Ware aus, in den frische Theken finden wir da etwas. Und das haben wir uns angeguckt und tatsächlich von 50 Filialen haben wir in 48 immer einen Missstand gefunden.
Wahnsinn.
Und dann sind wir auch noch dahergegangen und haben uns auch noch die Fleischqualität angeguckt. Mhm. Alles Hähnchenfleisch mit der Haltungsform 2. Und auch da wiederum haben wir wirklich, wirklich viel keimbelastetes Fleisch gefunden, ja. Sodass sich dann am Ende auch so ein Gesamtbild ergibt. Ja, also eigentlich Hauptsache der Umsatz stimmt, ja.
Auf Kosten auch unserer Gesundheit.
Also ja, von der Qualität und ja, auch in einigen Filialen dort, wo wir das mit dem schimmeligen Käse nachgewiesen haben, da definitiv auch die Gefahr der Kunden, ist für die Kunden eine Gefahr da.
Ja, einfach unvorstellbar. Es macht mich sprachlos, weil man sich ja dann wirklich fragt, wie kann ich halt sicherstellen, dass das, was ich kaufe, einfach gut ist, dass es irgendwie frisch ist.
Da muss jetzt Kaufland auch definitiv liefern und dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Ich bin gespannt, wie Kaufland das machen will, weil das sind eindeutige Ergebnisse, die wir da herausgefunden haben und veröffentlicht haben. Und jetzt muss man schauen, wie Kaufland reagiert. Also für mich als Kunde im Moment würde ich da einfach nicht einkaufen gehen.
Vertrauen und du würdest da nicht einkaufen gehen, ist auch ein guter Stichpunkt. Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Du hast schon so viele Undercover-Einsätze gemacht für Team Wallraff und in deiner Reporterlaufbahn. Auch ganz unterschiedliche. Du warst irgendwie Paketbote, du hast bei Amazon recherchiert. Ihr wart, wie du schon selber gesagt hast, häufig in der Pflege. Burger King, dein persönliches Herzensthema seit vielen Jahren.
Ja.
Also kannst du eigentlich noch normal einkaufen gehen, Online-Shopping machen, essen gehen? Geht das? Hast du noch ein Vertrauen?
Ja, tatsächlich, bei Burger King gehe ich nicht mehr essen. tatsächlich während meines Volontariats, ich habe wahnsinnig gerne den Whopper gegessen, muss ich ehrlich zugeben. Aber seit 2013 bin ich raus, habe ich keinen Burger mehr dort gegessen bei Burger King. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich achte schon sehr darauf, was ich kaufe. Also beim Essen, hört sich doof an, aber man muss da wirklich ein bisschen auch auf den Preis achten. Wenn es irgendwie geht, hilft es schon auch echt Bioprodukte zu kaufen. Ja, wenn es irgendwie geht. Ja, gerade beim Fleisch ist das so. Da achten auch extrem meine Kinder drauf. Also die sagen, nee, lieber wenig Fleisch und wenn dann mal halt Vernünftiges. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Weg auch, mit dem ich esse gerne Fleisch, ja, aber wirklich erheblich seltener als früher, weil es einfach auch sauteuer ist, wenn man gutes Fleisch isst. Und so geht das mit vielen Sachen. Man muss einfach ein bisschen genauer gucken. Man sieht das schon. Es muss nicht immer das fertig abgepackte Essen sein. Das geht schon irgendwie. Und dann kriegt man das auch hin.
Also steckt deine ganze Familie jetzt auch immer mit drin. Wenn du was recherchierst, nicht, dass die Kiddies dann irgendwann schon ankommen und sagen, oh nee, Papa, bitte nicht das Thema, da wollen wir weiterhin hingehen können.
Nee, tatsächlich, nee, nein, das geht. Also sie essen auch alle gerne Burger, aber wir haben bei uns um die Ecke einen Burgerladen, der sehr gut ist und den wir auch immer alle gut vertragen haben. Da gehen wir aber schon regelmäßig hin, das mögen wir.
Sehr gut. Jetzt nochmal kurz, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen dazu gesprochen, wie so Recherchen bei euch auch entstehen, dass ihr unter anderem zum Beispiel Zuschauerpost bekommt, dass ihr daraufhin irgendwelchen Hinweisen danach geht. Wie seid ihr denn jetzt beispielsweise auch konkret bei der Kaufland-Recherche so vorgegangen? Wie geht dann so ein, oder wie läuft so ein Einsatz ab? Wie bereitest du dich dann auch auf sowas vor?
Tatsächlich war das ein ganz klassischer Fall bei Kaufland, der über unser Postfach gekommen ist. Wir haben sehr, sehr viele Hinweise von Kunden und von Mitarbeitenden bekommen. Und dann haben wir losgelegt und haben erstmal geschaut, wie sieht das in den Läden vor Ort aus, haben dann geschaut, was sagen uns Experten, worauf muss man achten. Also allein solche Sachen, was ist ein MAD, wie sieht da die Verantwortung aus, der Hersteller, wann geht die an den Supermarkt über und all solche Sachen. Da gibt es viele Fragen, die man vorab klären muss. Also man wird dann so ein kleiner Fachidiot, sage ich jetzt mal, auf irgendeinem Gebiet. Und das ist auch gerade bei so einem Thema wie jetzt Kaufland, das schafft man gar nicht alleine. Wir arbeiten immer im Team, ja, mehrere Leute. Und wenn wir dann relativ viele Hinweise zusammen haben und es sich ein Bild ergeben hat, wir mit vielen Mitarbeitenden gesprochen haben, mit Verantwortlichen gesprochen haben, mit Verbraucherschützern gesprochen haben, mit Rechtsanwälten gesprochen haben, dann ist der allerletzte Schritt, ist dann der Undercover-Einsatz. Und dann sehen wir halt auch wieder, wie es weitergeht. Und müssen die Leute betreut werden, während sie dort arbeiten? Was machen die oder was für Erkenntnisse gewinnen die? Muss ich da vielleicht nochmal mit dem Experten Rücksprache halten? Brauche ich irgendeinen Hinweis, ob Ruhezeiten nicht eingehalten werden? Wie sieht das aus? Wie bewertet das ein Rechtsanwalt? Da muss man dann sozusagen wie so ein Wingman der Person, die undercover ist, zur Seite stehen. Und das ist dann aber auch tatsächlich der letzte Schritt, bis man dann alle Sachen zusammen hat. Und was wir natürlich, also wo wir im Daueraustausch sind, über alle Branchen hinweg, das ist halt tatsächlich mit den Gewerkschaften.
Jetzt ist es ja so, ihr geht undercover. Das heißt, ihr dreht verdeckt, ihr arbeitet verdeckt. Das hat ja besondere rechtliche, oder es ist an besondere rechtliche Bedingungen auch geknüpft. Es muss ein öffentliches Interesse bestehen. Was genau heißt das denn?
Ein übergeordnetes öffentliches Interesse muss bestehen. Das heißt, dann ist eine Veröffentlichung überhaupt erst gerechtfertigt. Und der Einsatz der versteckten Kamera, der ist auch nur erlaubt, wenn sozusagen der Missstand nur so aufgedeckt werden kann. Also wenn ich den auf irgendeine andere Art und Weise aufdecken kann, dann ist das nicht legitim. Und das ist eigentlich das Wichtige. Es sind dann verschiedene Paragraphen, die da halt zu beachten sind. Ja, das ist relativ, sind wir jedes Mal auch in Diskussion mit den Anwälten, wie genau etwas umgesetzt wird. Ja, da kann ich jetzt auch nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist eine Expertise, die sich Team Wallraff über viele, viele Jahre angeeignet hat, die uns das auch auszeichnet, diese Art der Berichterstattung. Und vor allen Dingen, wir haben oft mit Rechtsanwälten zu tun. Aber wir gewinnen unsere Prozesse. Wir gewinnen unsere Prozesse, weil wir wirklich eine so breit aufgestellte Recherche haben mit so viel doppelten Böden, dass bisher, Gott sei Dank, das immer so war, dass wir keine Fehler gemacht haben.
Investigativer Journalismus bei RTL bekommt ja auch genau aus den Gründen, die du eben angesprochen hast, viel Raum. Und das ist toll, dass wir diese Art von Journalismus bei uns machen können, dass wir da so viel Rückhalt im Unternehmen haben, dass wir tolle Juristen haben, die euch unterstützen und bei Fragen zur Seite stehen. Warum ist denn investigativer Journalismus vielleicht sogar heute noch so viel wichtiger geworden oder wichtiger denn je?
Ja, es ist relativ einfach, weil wir so lange und so genau an einem Thema dran sind, dass wir es zumindest für diesen Moment und für diese Sparte, in der wir unterwegs sind, wirklich verstehen und Hinweise geben können, wenn es Missstände gibt. Also investigativer Journalismus geht ja eigentlich immer Missständen nach, probiert diese aufzudecken, ja, ob es in der Politik ist oder jetzt halt nur beim Unternehmen wie Kaufland. Und das hat natürlich auch eine aufpassende, also es ist so etwas wie, wir sind so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Polizei, ja, aber es geht so in die Richtung, dass wir probieren, halt wirklich, wenn es irgendwo Missstände gibt oder irgendwo Gesetze nicht eingehalten werden, dass wir das halt ans Tageslicht befördern. Und das können halt investigative Journalisten daher, weil sie so wahnsinnig lange sich mit einem Thema befassen können, ja. Und es gibt auch ganz viele Tools, mit denen man zum Beispiel Informationen anfragen kann, ja, bei Behörden, mit IFG-Anfragen, ja. Es gibt nicht nur diese versteckte Kamera, wie ich jetzt mal sage, sondern es gibt wirklich viele, viele, viele Methoden, wie man an spezielle Informationen, die eigentlich nicht so da liegen, herankommt und die dann zu einem Bild zusammenzusetzen, das ist dann für mich investigativer Journalismus, wenn man das schafft, wirklich da Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, es gibt ja so viele Fälle.
Und ihr habt euch ja auch über die Jahre schon dadurch auch ein großes Vertrauen auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern aufgebaut. Also sprich, wenn ich jetzt irgendwo arbeite und ich stelle Missstände fest und es geht irgendwie nicht mit rechten Dingen vor, dann ist ja inzwischen auch schon, also ihr bietet ja eine Möglichkeit, eine Stelle, an die ich mich wenden kann. Vielleicht, wenn ich ansonsten gar nicht weiß, wohin mit diesen Informationen. Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, deswegen, also auch Sachen, die zum Beispiel jetzt nicht in der Ausstrahlung gemündet sind, ja, gibt es immer wieder auch, dass wir mit Betriebsräten in Kontakt sind. Also da ist auch Günther sehr aktiv und kümmert sich darum, dass Betriebsräte unterstützt werden. Da gibt es viele, viele, viele Sachen, wo man gucken kann, dass man diese Leute unterstützt oder aber auch bei Recherchen, die wir vor 2 oder 3 Jahren gemacht haben, ja, dann meldet sich noch mal jemand und sagt, hier, jetzt geht's hier schon wieder los, wie sieht's denn aus? Und dann reicht es manchmal, dass man dann Kontakt mit der Geschäftsführung aufnimmt und sagt, liebe Leute, wir hatten doch schon mal vor 2 Jahren miteinander zu tun, jetzt hören wir, dass es irgendwie wieder nicht so rund läuft, wie sieht denn das aus, ja? Und das hilft auch manchmal, ja, dass man nachhaltig an Recherchen dranbleibt. Das ist nicht immer einfach, ja, aber das ist zumindest unser Anspruch, dass wir das probieren. Leute, die mit uns zusammengearbeitet haben oder Themen, die uns sehr am Herzen liegen, also gerade wie der Pflegebereich, da immer weiter dran zu bleiben und eine Hilfestellung zu geben, ja. Und teilweise, Günther unterstützt auch finanziell mal Betriebsräte, wenn man da überhaupt nicht weiterkommt und Rechtsanwälte nötig sind. Also da passiert auch viel hinter den Kulissen. Also wir probieren eigentlich immer in diesen Themenbereichen weiter aktiv zu bleiben.
Das heißt, wir dürfen uns wahrscheinlich auch auf viele weitere spannende Projekte so in 2025 freuen von Team Wallraff und aber auch wahrscheinlich aus dem Investigativbereich. Weißt du, darfst immer nicht wirklich was verraten natürlich, aber da kommt was.
Man kann ja noch nicht so am Anfang so sagen, in welche Richtung das geht, aber die Hinweise, die wir bisher haben bei unseren Recherchen und das Bild, das komplettiert sich so langsam, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, da können wir mit spannenden Inhalten dann im Herbst um die Ecke kommen.
Ich habe jetzt irgendwie noch mal so ein paar Fragen auch zu dir persönlich. Und zwar, man hat es ja jetzt auch schon rausgehört, du bist schon in sämtliche Rollen geschlüpft. Was ich mich da auch frage, ist, ihr nehmt über Wochen andere Identitäten an. Ihr taucht tief in die Materie und in einen anderen Arbeitsalltag ein. Irgendwie im Grunde dann in der Zeit auch so ein, führt ihr ein etwas anderes Leben. Was macht das denn auch mental, körperlich, emotional mit dir? Und wie ist es dann auch, wenn du dann abends nach Hause kommst und wieder Alex bist?
Die Frage müsstest du eigentlich meiner Frau stellen. Nein, aber man ist definitiv beansprucht. ich habe dann nicht immer so gute Laune zu Hause. Also das ist, man muss sich vorstellen, man arbeitet halt in einem Beruf, der von anderen Personen ja auch gemacht wird. Also 8,5 Stunden geht man arbeiten, manchmal sogar länger. Es kommt darauf an, was für ein Job. Und dann hat man halt eine Vorbereitung und noch eine Nachbereitung. Das heißt, es sind immer so 12 bis 14 Stunden Tage. Und dann noch einen klaren Kopf zu behalten, das alles zu dokumentieren, mit der Anspannung umzugehen, das wird dann schnell viel. Und das ist eine Zeit, wo man danach auch mal durchschnaufen muss. Man gewöhnt sich irgendwann an diesen, sage ich mal, an diesen Undercover-Druck. Ja, wenn man das, weil man einfach weiß, okay, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie lernt man damit umzugehen. Es sind natürlich auch, ich bin ja nicht 5-6 Mal im Jahr undercover, sondern 1 bis 2 Mal, ja, aber das, und es hat immer eine lange Vorbereitung und man ist dann im Kopf auch schon genau drin in diesem Job, ja. Also ja, man muss sich ja bewerben, man hat die ganze Recherche davor erledigt. Das ist schon anstrengend und ich merke das auch, wie anstrengend das ist. Meine Familie merkt das auch. Eben anhand meiner manchmal schlechten Laune. Aber man muss dann halt danach gucken, dass man da wieder, ich sag mal, so schön runterkommt und mal ein bisschen den Kopf frei bekommt. Und dann geht das auch. Und das alles Entscheidende ist, glaube ich, diese Verschworenheit, die wir auch bei uns im Team haben. Also wir kennen uns alle seit vielen, vielen Jahren und wissen ganz genau und können bei dem anderen auch schon erkennen, okay, der ist jetzt am Limit, der braucht mal ein bisschen Unterstützung. Wir haben auch immer jemanden, der einen sozusagen betreut während der Undercover-Einsätze. Das ist sozusagen dann das Mädchen für alles, muss sich um alles rund um den Undercover-Einsatz kümmern, mit den Gesprächen halt von der Reporterin oder dem Reporter, um einfach auch da Abstand zu gewinnen. Gerade wenn man nach so einem 9-Stunden-Tag oder weiß ich nicht, wie lange das dauert, wenn man jetzt, sagen wir mal, Burger King und man kommt aus seiner Schicht raus, dann hilft das, wenn man mit einer Kollegin telefoniert und einfach nochmal den Tag einfach nochmal resümiert und darüber spricht, was ist heute rausgekommen, wie sieht's aus, was nimmst du dir für morgen vor, wo sind wir weitergekommen, wo eventuell noch nicht, wie geht es dir, brauchst du irgendwas, muss ich was für dich klären? Und das ist ganz wichtig, diese Gespräche danach, weil dann ist man auch wieder eher so in dieser Journalistenrolle, ja, nicht mehr der Angestellte, der in einem Unternehmen arbeitet. Und das ist auch ganz wichtig. Dann muss man sich nochmal hinsetzen, ein paar Sachen runterschreiben, damit man das auch einfach dokumentiert und auch nicht vergisst.
Und manchmal sicherlich auch so ein bisschen Seelsorge braucht man wahrscheinlich auch, weil es gibt natürlich Einsätze, da ist es vielleicht körperlich schwerer, weil es körperlich schwere Arbeit ist. Aber ich erinnere mich auch an viele sehr emotionale Folgen von Team Wallraff, auch gerade eben in der Pflege beispielsweise oder auch Kita. Das sind, da geht es um Schicksale von Menschen.
Ja, also wir haben auch eine Betreuung, wenn wir diese haben möchten, können wir die nutzen. Die stellt uns RTL zur Verfügung. Aber tatsächlich, also bei so einem Thema wie zum Beispiel Psychiatrien, das geht wirklich einem sehr nahe und da bin ich auch froh, dass ich nicht undercover war, aber die Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, also das ist für mich, finde ich, bisher den schwierigsten Einsatz, den es bei Team Wallraff je gab. Also das haben die Kolleginnen echt wahnsinnig gut gemacht. Ich weiß auch gar nicht, also das ist auch so ein Punkt, wo ich merke, ist das für mich zu heftig, ja, so etwas zu sehen. Das weiß ich nicht, aber ich habe es auch nicht rausgefunden, weil da habe ich gerade eine andere Recherche gehabt. Aber das sind solche Punkte, da braucht man definitiv danach auch ein bisschen Betreuung, weil das nimmt einen mit, so etwas zu sehen.
Gibt es denn für dich da auch irgendwie so richtige No-Go-Bereiche, einfach weil du weißt, Bonnie, das ist zum Beispiel einfach ein Feld, das kann ich mir nicht anschauen?
Ja, also Gewalt gegenüber Kindern ist ein Problem für mich in jeder, ob in sexueller oder in anderer Form. Das sind Themen, die ich nicht machen möchte. Keine Ahnung, wenn die Situation kommt, wie ich mich dann entscheide. Wo ich sehr großen Respekt vor habe, ist, wenn es um Rechtsextremismus geht. Also da habe ich einfach in meiner Jugend ein, zwei Mal keine guten Erfahrungen gemacht mit dem Klientel und das steckt noch in mir. Also das, da weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde, wirklich in solchen Bereichen undercover zu gehen.
Ja, da weiß man ja auch oftmals, dass dann vielleicht auch nicht nur du drinne hängst, sondern man fragt sich dann ja vielleicht auch immer, inwiefern betrifft es dann auch nachher deine Familie.
Ne? Ja, so wie das jetzt ja auch bei der vergangenen Recherche zur Reinigungsbranche war. Da standen dann halt, stand dann jemand vor der Tür im schwarzen Mercedes und guckte sich genau an, wo ich da wohne. Das ist dann schon unangenehm.
Hat dir das Angst gemacht? Also ist Angst auch irgendwie so ein ständiger Begleiter bei so Einsätzen?
Tatsächlich hatte ich keine Angst, aber meine Familie hat Angst bekommen und das hat mich ehrlicherweise noch mehr getroffen, weil mir das, hört sich vielleicht total blöd an, aber das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass es gerade meine Frau und also meine Tochter, die dann fragt, ja, wie soll ich denn das jetzt machen, wenn einer klingelt, der DHL, mache ich nicht mehr auf oder was soll ich, haben wir das dann halt auch so entschieden, ne? Also keine Pakete werden mehr angenommen in der Zeit und da merkt man dann schon, dass es sehr nah geht, ja, und dass man vorsichtig sein muss. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich in dem Punkt meiner Familie zu viel zugemutet habe, weil das ist mein Job und nicht ihr Job, nicht der von meiner Frau und nicht der von meinen Kindern. Das war nicht schön.
Das stelle ich mir auch wirklich sehr hart vor. Ich glaube, da muss man schon auch ein dickes Fell irgendwie haben für euren Job.
Ja.
Dazu dann eigentlich direkt irgendwie eine Anschlussfrage, was macht für dich denn dann einen guten Undercover-Reporter aus? Was muss man mitbringen?
Man muss Situationen gut lesen können. Man muss sich es hört sich jetzt, ich nehme mal so ein ganz einfaches Beispiel wie Burger King. Ja? Wieso steht da jetzt jemand und popelt alte Burger auseinander und macht das wieder auf neue rauf? Ja? Wieso geht der damit um? Wieso kommt der in diese Situation? Dass man da für die Leute dann halt auch ein gewisses Verständnis entwickelt. Ja? Die machen das ja nicht aus Spaß, um jemanden irgendwie einen schlechten Burger unterzujubeln oder so, sondern man muss dann gucken, wie kommt es dazu, dass er diesen doofen Arbeitsschritt macht, ja, es geht einfach nicht, ja, und dass man so ein bisschen Verständnis für die Leute entwickelt in ihren Situationen und das auch lesen kann, ja, wie sieht das mit dem Chef aus, wie sieht das Gesamtgebilde aus, was hat der für einen Arbeitsvertrag, dass man einfach das probiert, dieses von einer kleinen Situation, wie es halt ein ekliger alter Burger ist, den keiner mehr essen will, wie es dazu kommt und was für eine große Situation dazu geführt hat, dass dieser Mitarbeitende diesen Schritt macht. Und wenn man das gut lesen kann, so für die gesamte Situation einfach ein Verständnis entwickelt und an den richtigen Stellen auch mit seinen Arbeitskollegen die richtigen Fragen stellt, ich glaube, dann kommt man in so einer Recherche relativ schnell weiter, weil wie gesagt, die wollen das halt alle nicht, dass sie so ein schlechtes Produkt abgeben. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man gut mit Menschen kann, die Situation gut lesen kann, dass man ruhig bleibt, Belastbarkeit. Ja, und dass man einfach interessiert ist. Man muss an anderen Menschen interessiert sein, um herauszufinden, wieso ist es zu diesem Missstand, zu dieser Situation gekommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann auch etwas verbessern zu wollen. Das ist immer unser Antrieb.
Was würdest du denn dann jungen Journalistinnen und Journalisten raten, die sich jetzt für den investigativen Bereich interessieren und für Team Wallraff?
Oh, das ist eine gute Frage. Lange an Themen dranbleiben. Sich für ein Thema, wo man schon mal einen Rechercheerfolg hatte und mit das einen interessiert, einfach dranbleiben. Gucken, was steckt wirklich dahinter, weil oft ist es so, dass so kleine Recherchen von irgendeinem Missstand, das meistens steckt da irgendwie was Größeres dahinter, dass man dann recherchieren kann. Ja, wie gesagt, ich habe ja oft dieses Thema Burger King genommen, dass man zum Beispiel überlegt, was für ein Geschäftsführer steckt dahinter oder was für ein Franchise-System oder vielleicht sogar was für ein Großinvestor, der in Amerika sitzt mit mehreren Milliarden. Das kann man immer hoch eskalieren und sich überlegen, wie kommt es zu dieser kleinen Situation eines schlecht belegten, ekelhaften Burgers? Was steckt eigentlich dahinter? Und das ist irgendwann vielleicht ein Finanzhai in Amerika, ja, der den großen Reibach machen möchte. Also jetzt nur mal so ins Blaue gesprochen.
Mhm. Abschlussfrage für dich. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welchen Missstand würdest du sofort aufdecken und verändern, wenn du könntest?
Dass wirklich in unseren Pflegeheimen etwas passiert. Das ist eigentlich, ich glaube, da kann ich fürs gesamte Team Weihrauch sprechen, ich glaube, das würde jeder sagen, weil das, was wir dort erlebt haben, diese Missstände und wie sich dort die Pflegerinnen und Pfleger mit einem Herzblut einsetzen, um alten Menschen zu helfen und wir immer noch dort auf der Stelle treten und nicht vorankommen. Also das verstehe ich nicht und das schon seit vielen Jahrzehnten. Das wäre toll, wenn da sich endlich etwas ändern würde. Vielleicht müssen mal alle Journalisten in Deutschland gleichzeitig daran recherchieren, obwohl es eigentlich liegt ja alles da. Man könnte ja etwas verändern. Aber das finde ich sehr, sehr schade.
Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Also ihr habt da schon eindrucksvolle Recherchen zu gemacht und ich bin mir auch sicher, wie du es ja auch schon geschildert hast, ihr werdet weiterhin dranbleiben bei all euren Themen, aber eben auch vor allen Dingen bei der Pflege. Und wir freuen uns auf ganz viele weitere tolle und spannende Team Weihrauch-Recherchen. Und Alex, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bei uns im Podcast warst.
Ja, vielen lieben Dank. Und alle, die zugehört haben und Kenntnis über einen Missstand haben, wir haben ein Postfach. Meldet euch.
Die Mailadresse ist?
teamweihrauch@rtl.de.
Dann habt ihr es gehört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr alle dabei wart.
Ich danke auch. Tschüss.
Das war Undercover-Reporter Alex von Team Weihrauch. Solltet ihr die neue Team Weihrauch-Folge zu Kaufland verpasst haben, dann schaut unbedingt auf RTL Plus vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.